Heute sprechen wir mit Benjamin Dau, dem Geschäftsführer der Meyer und Dau Immobilien GmbH, über eine drohende Immobilienblase in Deutschland. Herr Dau, wir erleben im Moment steigende Immobilienpreise, eine richtig hohe Nachfrage, dafür aber wenig Angebot und fallende Zinsen. Sind das Bedingungen dafür, dass Experten schon von einer Immobilienblase jetzt in 2021 sprechen? Fragezeichen?
Also da gehen die Meinungen der Experten ja wirklich komplett auseinander. Seit einigen Jahren liest man oftmals auch in den großen Gazetten, es gibt eine Immobilienblase, es gibt keine Immobilienblase, die Blase wird platzen, es wird oftmals viel Angst verbreitet. Generell müssen wir festhalten, schauen wir uns das Ganze mal mit 2007 an, wo die Immobilienblase in Amerika geplatzt ist, wo wir einfach feststellen mussten, dass viele Menschen 100 oder gar 120% Kredite aufgenommen haben und also wesentlich mehr, als sie sich leisten konnten und immer nur die Hier- und Jetzt-Situation bewertet wurden. Unsere deutschen Banken machen halt vieles richtig, dass sie wirklich sagen, ich schaue nicht nur heute, sondern wie war die Vergangenheit zum Teil bei dir? Wie könnte in Anführungsstrichen so ein bisschen die Glaskugel ausschauen in Zukunft? Und im Endeffekt im Großen und Ganzen, dass wir einfach schauen, wir finanzieren mit einem relativ hohen Eigenkapitalanteil. So, und solange der Eigenkapitalanteil relativ hoch ist, gehe ich nicht davon aus, dass die Blase, wenn es überhaupt eine gibt, platzen wird. Und gleichzeitig waren aber auch viele Städte und gerade bei uns im Oldenburger Land viele kleinere Städte auch jahrelang viel zu günstig. Das heißt, wir haben erst jetzt ein Niveau erreicht bei uns in der Region, wo wir eigentlich hinkommen müssten im Vergleich zu vielen Städten, größeren Städten, auch in Europa. Natürlich gibt es eventuell eine Blase hier in Berlin, in München, Frankfurt, eines der besonderen Beispiele in Deutschland, wo natürlich die Preise wahnsinnig angestiegen sind und es zum Teil auch in meinen Augen nicht mehr gerechtfertigt ist.
Deswegen eine ganz konkrete Frage. Raten Sie denn einigen von Ihren Kunden, jetzt zu verkaufen?
Als Makler würde ich sagen, selbstverständlich, weil dann habe ich Objekte im Angebot. Nein, Spaß beiseite. Natürlich kann jeder Verkäufer gerade jetzt sehr, sehr gute Kaufpreise erzielen und auch so gute Kaufpreise in meinen Augen, wie es die vor Jahren noch nicht gegeben hat. Nichtsdestotrotz muss ich ja immer schauen, was mache ich dann mit dem Geld? Also wir setzen uns mit dem Kunden hin und sagen nicht jetzt Verkauf, sondern was kommt dann? Das Beispiel, eine Dame, die halt 80 ist und sagt, ich verkaufe, ich nutze den guten Markt, um dann in eine Mietwohnung zu gehen, um mein Geld zu verleben, weil ich das jahrelang in mir erarbeitet habe. Das ist super, dann kann sie es verleben. Wenn ich aber jemand habe, der jetzt vielleicht 40, 50 ist und sagt, ich verkaufe mein Haus und will dann im Endeffekt was Neues haben, dann muss ich ja wieder schauen, dass ich den guten Markt, den guten Verkäufermarkt ja auch wieder bezahle.
Das stimmt. Jetzt gibt es ja verschiedene Faktoren, die zu einer Immobilienblase führen und das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Was würden Sie sagen, sind die hauptsächlichen Parameter, die so eine Immobilienblase immer größer werden lassen?
Also im Endeffekt muss man ja sagen, hat die Immobilienblase unterschiedliche Eigenschaften. Der größte Punkt und deswegen, wie auch schon gesagt, 2007 in Amerika ist halt der Punkt, dass die Leute zu viel finanzieren über einen zu geringen Zeitraum mit einer viel zu geringen Tilgung. Und sobald die Zinsen ansteigen und wir eine Veränderung haben, platzt halt im Endeffekt deren Finanzierung. Sie können es nicht mehr halten. Und so habe ich halt ein Überangebot irgendwo an Immobilien irgendwann. Und dann fallen die Preise drastisch. Aktuell fehlen uns zigtausend Wohnungen in Deutschland. Wir hoffen ja auch, und wir stehen ja kurz vor der Bundestagswahl, dass in den nächsten Jahren einige Wohnungen errichtet werden, dass Neubaugebiete freigegeben werden und vor allem, dass Deutschland immer noch das Land der Einfamilienhäuser bleibt oder noch mehr wird, sagen wir mal so. Also generell müssen wir festhalten, sehe ich uns noch bei weitem nicht bei einer Blase, weil auch unsere Banken in meinen Augen zum größten Teil eine sehr, sehr gute Arbeit machen.
Jetzt gibt es ja, man kann fast sagen, fast jedes Jahr Crash-Propheten und natürlich auch Experten, die ja immer mal wieder sagen, jetzt ist es kurz davor. So war es ja auch 2020, wo auch gesagt wurde, jetzt haben wir die Immobilienblase, jetzt kracht alles zusammen. Dem war nicht so. Aber nichtsdestotrotz, wie Sie auch schon erwähnt haben, haben sich ja die Preise in diesen großen Metropolregionen wie München, Frankfurt, auch in Berlin merkt man doch relativ große Anstiege entwickelt. Sind es dann so kann man sagen, dass es so kleinere Blasen gibt in diesen Metropolen? Oder ist es einfach so, dass in diesen größeren Metropolen, wo natürlich auch viel passiert, die Preise definitiv anwachsen müssen?
Ja, also schauen wir uns München an, im Vergleich zu anderen großen Städten in anderen Ländern war München ja auch noch günstig zum Teil. Wenn wir uns das anschauen beim Durchschnittseinkommen, was in München im Endeffekt realisiert wird oder was die Leute dort verdienen, dann ist München einfach zu teuer, gar keine Frage. Das heißt, die Herrschaften, oder vergleichen wir es auch mit Inseln in Deutschland, Norderney, Sylt, richtige Norderneyer und richtige Sylter finden ja gar nichts mehr auf Norderney und auf Sylt, weil die Preise so enorm angestiegen sind. Aber da ist die Fläche natürlich auch begrenzt. Das Münchner Umland, aber wie zum Beispiel auch das Oldenburger Umland, auch wenn die Stadt viel, viel kleiner ist, profitiert unglaublich von dem Markt in München. Weil wenn die Münchner oder wenn die Leute, die nach München wollen, in München nichts mehr kriegen, dann profitiert halt die Fahrstrecke als Beispiel eine Stunde um München herum. Und dadurch steigen die Preise da natürlich auch. Aber auch viele junge Familien haben wieder noch ein bisschen weiter außerhalb die Möglichkeit, dort vielleicht ihr Eigenheim und ihr Einfamilienhaus auch zu beziehen und nicht vielleicht die kleine Eigentumswohnung, die es sonst in München gewesen wäre. Unterm Strich muss ich sagen, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt sind Spezialmärkte, wo es kurz vor knapp vor einer Blase in meinen Augen ist. Und ich glaube aber, dass die Preise bis 2022, 2023 immer noch steigen und wir dann langsam in eine Stagnation kommen. Aus dem Bauch heraus, aber das ist nur meine Meinung, würde ich sagen, 27, 28 sind wir an der Grenze angekommen, dass wir vielleicht dann von Normalität reden, von gewissen Preisen in gewissen Städten.
Die steigenden Kaufpreise sind zum einen ein Problem, auch für Investoren, aber auch die steigenden Mietpreise stoßen natürlich immer wieder auf Widerstand in der Bevölkerung. Jetzt wissen Sie ja, was in Berlin passiert ist in dem letzten Jahr, Mietpreisbremse und auch Mietendeckel. Glauben Sie, dass in Zukunft der Staat, die Politik weiter eingreifen wird, um das Wohnen bezahlbar zu machen?
Nein, das glaube ich nicht, was auch in Berlin ja nicht funktioniert, als Musterbeispiel. Überall da, wo der Staat eingreift und versucht, eine Regulierung hinzukriegen, funktioniert es in meinen Augen nicht. Es ist eine freie Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Generell muss ich trotzdem festhalten, dass eine Förderung für sozialen Wohnungsbau den Investoren natürlich auch guttun würde, weil oftmals und auch bei uns im Ländlichen sind die Grundstückspreise schon ein erheblicher Faktor. Wenn ich einen Grundstückspreis habe, gehen wir wieder ins Ländliche, von 1.000 Euro den Quadratmeter, und ich baue für 2.200, 2.500 Euro den Quadratmeter, dann bin ich ja schon bei 3.500 Euro den Quadratmeter so gefühlt. Dann kann ich das schwierig noch als sozialen Wohnungsbau bei uns in der Region deklassieren und sagen, okay, das ist jetzt sozialer Wohnungsbau. Nein, der Grundstückspreis ist zu teuer, an den Baukasten kann ich schwierig irgendwo was drehen. Gerade jetzt, Stahl ist explodiert, Holz ist explodiert von den Preisen her, sodass ich einfach feststellen muss, hey, da muss es eine Regulierung geben, eine Förderung geben und dann können wir das Ganze auch wieder umlegen, um halt günstigeren Mietwohnungssektor zur Verfügung zu stellen. Aber ich will mal so sagen, auf 10 Jahre gesehen und dann muss natürlich auch jeder Investor seine Rendite irgendwo rausziehen können. Und umso mehr Wohnungen wir schaffen, umso entspannter wird auch der Wohnungsmarkt irgendwann und die Preise regulieren sich dann auch.
Jetzt haben Sie ein bisschen im vorderen Teil des Interviews gesagt, im Moment eine Immobilie zu verkaufen ist gar nicht mal so schlecht, weil die Preise ganz gut sind. Aber ja, was denn machen mit dem Geld? Ja, irgendwo muss man es ja investieren, weil wir wissen ja alle, wenn wir Geld rumliegen lassen, dann vermehrt es sich nicht. Ganz im Gegenteil, es geht weiter nach unten. Deswegen gelten ja auch Immobilieninvestments immer noch als relativ inflationssicher. Wenn wir jetzt mal den Faktor demografischer Wandel mit einfließen lassen, wie glauben Sie, sind die Entwicklungen in den nächsten 10, 20 Jahren?
Da ich meine Glaskugel heute leider zu Hause gelassen habe, kann ich das halt ganz schwierig sagen. Also generell ist meine Meinung wieder dazu, dass wir festhalten können, dass uns Hunderttausende von Wohnungen fehlen. Für Generation 65 plus, aber auch für Single-Haushalte und so weiter und so weiter. Gucken wir uns die demografische Entwicklung an. Wird es irgendwann so weit kommen, dass die großen Einfamilienhäuser im ländlichen Bereich zum Teil sicherlich leer stehen werden, wenn wir, und das ist halt nicht zu beeinflussen, keinen größeren Zuzug haben, auch von außerhalb, keine Fachkräfte reinholen und so weiter und so weiter. Also wir wissen ja im Endeffekt gar nicht, wo die Reise hingeht zum Teil. Wir wissen nur, die Geburtenrate geht zurück. Auf der anderen Seite, spaßeshalber muss ich sagen, hat Corona vielleicht auch dazu beigetragen, dass es irgendwann wieder aufwärts geht. und wir viele Corona-Babys haben. Also auch das ist sicherlich nur ein Spaß, aber generell muss ich festhalten, ist die Immobilie und bleibt die Immobilie in meinen Augen die sicherste Anlage, die es auf dem, im Sektor der, der Anlagen halt auch gibt.
Jetzt challenge ich Sie noch mal so ein kleines bisschen mit der Glaskugel. Sie haben das immer mal so ein bisschen einwirken lassen oder in den Antworten erzählt. Wie entwickeln sich die Immobilienpreise in den nächsten 10 Jahren? Ganz konkrete Frage.
Da sind wir auch wieder bei der, wie Sie sagen, bei der unglaublich schönen Glaskugel. Wie gesagt, ich glaube, dass wir bis 2023 tatsächlich weiter ansteigen werden, auch wenn wir in gewissen Bereichen in Deutschland jetzt schon stagnieren. Danach wird es in meinen Augen einfach, danach werden wir stagnieren und ich glaube, dass wir irgendwo 27, 28 vielleicht anfangen, ein bisschen zu fallen. Vorher sehe ich das vorne und hinten nicht. Es ist so viel Geld im Umlauf und vor allem unglaublich viel Eigenkapital. Und es ist, wir bauen zu wenig Wohnungen. Wenn die Bundesregierung 300.000 als Beispiel bauen möchte, haben sie vielleicht 150.000 geschafft. Das heißt nicht mal 50%. Uns fehlen Grundstücke. Und ohne, dass wir jetzt auf einmal irgendeine Initiative starten, um wirklich viele Wohnungen oder Einfamilienhäuser auf den Markt zu schmeißen, werden die Preise so bleiben, weil die Leute wollen kaufen und vor allem sie wollen Eigenheim schaffen.
Dann würde ich sagen, wir treffen uns im 2-Jahres-Rhythmus immer mal wieder zum Interview und dann schauen wir in 10 Jahren, wie die Entwicklung vonstatten gegangen ist. Herr Dauch, ganz herzlichen Dank für das Interview, hat Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.